viele Krankheiten bei uns Frauen sich einfach anders entwickeln und damit auch anders behandelt und betrachtet werden müssen. Jede Frau hat eine Chance, ihr Leben neu zu gestalten und sich neu zu finden.
Vorbeugen ist bekanntlich besser als heilen. Die Gesundheit ist unser allerhöchstes Gut. Es gibt viele Gründe für eine Revitalisierung, Prävention oder Rehabilitation. Unser Körper gibt uns meist, wenn auch nur in Schüben, kleine bis große Signale. Wir müssen nur wissen, sie zu verstehen. Herzlich willkommen im Gesundheitspodcast des Alpha Tauern Health Resort. Daniela und Bernhard Sebastian Lürze suchen Antworten auf die Fragen: Was macht ein gesundes Leben aus? Oder was kann ich dafür tun, möglichst lange fit zu bleiben? Und vielleicht lässt sich mit diesem Wissen sogar ein längeres Leben führen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts über moderne Medizin, Prävention und Lebensqualität. Heute sprechen wir über ein Thema, das lange unterschätzt wurde: Women's Health. Frauen leben im Durchschnitt länger als Männer, verbringen aber statistisch gesehen mehr Jahre mit gesundheitlichen Einschränkungen. Warum ist das so? Und was können moderne Vitality-Programme tun, um Frauen in jeder Lebensphase zu unterstützen? Darüber sprechen wir heute mit dem Medical Director des Longevity Centers Zürich, Dr. Christine Pfeiffer. Herzlich willkommen in unserer Folge. Schön, dass Sie hier sind.
Oh, vielen herzlichen Dank für die nette Intro und für die Einladung. Wir haben uns ein sehr schönes Thema heute ausgesucht, Women's Health. Ich denke, das ist ein Thema, das in den letzten Jahren endlich mehr und mehr die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Und ich glaube, wir stehen damit gerade erst am Anfang einer sehr wichtigen Entwicklung, nämlich Frauen jeden Lebensalters gut und auch nachhaltig betreuen zu können. Wir versuchen hier im Longevity Center in Zürich das auch sehr personalisiert zu sehen.
Warum wurde Women's Health so lange übersehen?
Gut, ich meine, wir wissen, Mann und Frau oder Frau und Mann in der Medizin wurde nicht unbedingt so sehr weiblich gedacht. Wenn Studien durchgezogen wurden, wurden in erster Linie erstmal männliche Probanden ausgewählt. Warum? Weil sie besser zu tracken sind. Die haben keinen monatlichen Zyklus, keine Hormonschwankungen. So ist das in einer Studie einfach besser zu überblicken. Mittlerweile wissen wir, dass eben diese hormonellen Zyklen einer Frau sehr komplex sind, dass wir für die Frauen auch unterschiedliche Risiken im Rahmen einer Schwangerschaft abdecken sollten und dass hier im Rahmen einer Studie natürlich sehr unterschiedliche Risiken und damit auch Ergebnisse zutage kommen, die im Rahmen einer Studie letztendlich nicht wirklich zu verwerten sind. Heute wissen wir, das ist ein großer Fehler, weil mit vielen Medikamenten, die heute auf dem Markt sind, die Bedürfnisse der Frauen in verschiedenen Altersphasen nicht abgedeckt sind beziehungsweise nicht berücksichtigt sind und viele Krankheiten bei uns Frauen sich einfach anders entwickeln und damit auch anders behandelt und betrachtet werden müssen.
Wäre ein Beispiel dafür das Thema Herzinfarkt?
Unbedingt. Also ich meine, das habe ich eigentlich im Studium gelernt, dass der Herzinfarkt einer Frau ganz anders zum Vorschein kommt und meistens auch sehr viel später erst wahrgenommen wird, weil hier die Wahrnehmung im Bereich des Herzens anders vonstatten geht und Frauen auch eine Schmerzwahrnehmung häufig anders sensibilisieren als Männer.
Also bedeutet das übersetzt, dass Frauen nicht so schmerzempfindlich sind wie die Männer?
Möglicherweise. Heute nur wissen wir, im Rahmen der Wechseljahre ändert sich unglaublich viel. Ich glaube, darauf kommen wir gleich auch noch ein bisschen mehr im Detail. Und der Herzinfarkt ist eines der Haupttodesursachen eben weil sie halt auch zu spät erkannt werden oder die Prodromi, die Vorläufer davon an Beschwerdesymptomatik und sind nach den Wechseljahren ein großes, großes Thema.
Okay. Also die weibliche Biologie ist ein dynamisches System und ein wesentlicher Unterschied ist natürlich auch der hormonelle Zyklus. Welche Rolle spielt der für die Gesundheit?
Gut, ich meine, wir wissen, ab einem Alter von 12, 13, 14 im Leben einer heranwachsenden Frau bilden sich mehr und mehr die sogenannten weiblichen Hormone. Und hier unterscheiden wir hauptsächlich die Gegenspieler Östrogen und Progesteron. Natürlich führt im Rahmen des zunehmenden Alters einer Frau auch die anderen Hormone wie Testosteron, das Nebennierenrindenhormon, DHEA und auch der Cortisol-Tagesablauf eine sehr, sehr wichtige Rolle, um bestimmte Symptome, Beschwerdesymptomatik und auch Erkrankungen besser erklären und behandeln zu können. Die Hormonschwankungen, wenn wir jetzt zunächst einmal die heranwachsende Frau sehen, die in der Regel oder vereinfacht ist es, sich gut vorzustellen, wir haben einen 4-Wochen-Zyklus. Und hier haben wir einen Peak meistens in der Hälfte des Zyklus. Und die zweite Hälfte des Zyklus gibt uns möglicherweise auch einige Zeichen, dass die Energiezufuhr nicht ganz so abzurufen sind, wie wir uns das normalerweise wünschen oder in der ersten Hälfte des Monatszyklus abzurufen ist. Häufig ist die Stimmung nicht ganz so gut. Es gibt ein bisschen Schlafunregelmäßigkeiten oder die Schlaftiefe ist nicht so ganz optimal. Wir haben Symptome im Bereich des Stoffwechsels. Viele Frauen erzählen mir im Bereich der zweiten Zyklushälfte vermehrt Überblähungen oder der Bauch ist einfach anders geformt oder hat ein bisschen mehr Umfang als normalerweise. Und auch die sportliche Betätigung ist häufig in der zweiten Zyklushälfte im Rahmen des Muskelaufbaus nicht ganz so optimal wie im Bereich oder im Beginn der ersten Zyklushälfte.
Also da spannt sich ein bisschen der Bogen. Wir hatten letztes Jahr mit einer Olympiasiegerin einen Podcast, der Lara Fadlau, eine sehr erfolgreiche Seglerin. Und die hat, weil wir dann auch gesagt haben, okay, jetzt ihr Partner ist ein Mann, und ob sie da ein bisschen im Nachteil ist im Training aufgrund dieses Zyklus. Und sie hat es eigentlich sehr deckungsgleich erklärt, dass in der ersten Hälfte eine Art Superwoman ist, im Training richtig viel geht und in der zweiten ist es eben schwieriger.
Gut, ich meine, wenn wir, das ist ja auch mir ein ganz, ganz großes Anliegen, was mir am Herzen liegt, auch als Ärztin und weibliche Ärztin und Ärztin, die Mutter von 3 Kindern ist und schon sehr viel Erfahrung hat in vielen Bereichen der Medizin. Es liegt mir am Herzen, dass Frauen lernen, sich besser zu verstehen und zwar im positiven Sinne. Und dass wir das nicht als Manko sehen, sondern als Herausforderung zu spüren und zu erfahren und möglicherweise auch ein bisschen zu lernen, wie kann ich damit gut umgehen oder wie kann ich prophylaktisch auch ein bisschen vorsorgen. Hier ist das Top-Thema natürlich Ernährung und ich glaube, da seid ihr bei euch auch sehr gut aufgestellt mit regionalen Produkten, dass wir möglichst wenig Entzündungsbereitschaft in die zweite Zyklushälfte des Monatszyklus reinbauen, beziehungsweise auch ein bisschen vorsichtig sind mit all dem, was eher entzündungsproduzierend ist in der zweiten Zyklushälfte.
Wenn wir jetzt kurz beim Thema, weil Sie die Kinder angesprochen haben, meine Schwester und ich, wir haben auch jeweils noch eine Tochter, die
in dieser Phase,
beide sich in dieser Phase befinden. Jetzt ist das Thema, wo ich mir ein bisschen schwer tue, wann sollte man das erste Mal zu einem Frauenarzt oder zu einer Frauenärztin gehen? Gibt es da eine Empfehlung, wo man sagt, okay, also ich bin jetzt eher so in der Einstellung, nicht zu früh. Dann liest man wieder, darfst du aber auch nicht übersehen. Was macht das Sinn aus Ihrer Sicht?
Gut, ich meine, es gibt ja, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch in Österreich ist, aber es gibt normalerweise flächendeckend in Europa ja die Untersuchungen, die, also wenn das Neugeborene auf die Welt kommt, gibt es U1, U2 in der ersten Woche und so geht es eigentlich weiter bis in die Pubertät. Und das ist häufig auch kombiniert mit entsprechenden Impfungen, soweit sie damit einverstanden sind als Eltern. Und ich denke, in dem Rahmen ist es wichtig, dass man seine Kinder auch ein bisschen heranführt, Selbstverantwortung zu übernehmen. Es wird gesprochen über all die Dinge, die dann auch folgen werden. Möglicherweise kommt der erste Kuss, der erste Freund oder was auch immer. Und dass man hier auch die jungen Frauen dahin führt, dass es wichtig ist, auch in diesem Bereich für ihre Gesundheit selbst zu sorgen und Sorge zu tragen. Und hier geht es Hand in Hand mit entsprechenden Impfungen, die mittlerweile ja empfohlen werden. Und dann, je nachdem, also ich meine, Mädchen sind ja sehr gut connected mit ihren Freundinnen und die eine geht und Mama, sollen wir das nicht auch mal machen? Also bei meinen Kindern war das eigentlich, hat sich's ergeben. Und okay, so würde ich das auch sehr natürlich gestalten, dass es nicht ein Muss sein muss, sondern dass es sich entwickelt und dass dann möglicherweise auch ein Elternteil begleitend dabei ist und hier eine entsprechende Einführung auch gut begleitet. Ja.
Also das mit den Untersuchungen und von Kindergeburt an, das gibt es bei uns auch natürlich über die ganzen Jahre, aber man hört eben so Unterschiedliches. Oftmals, wenn dann die Regel einsetzt, dann sollte man gehen. Wir haben das jetzt nicht gemacht und darum war das jetzt ganz für mich interessant, was da, also wir halten es auch eher, glaube ich, natürlicher.
Ja, gut, es gibt einen Aspekt, den ich als Ärztin auch sehr wichtig finde, mit zu implementieren, die Regel. Die Regel ist ja was ganz Natürliches. Das ist nichts Schlimmes. Aber gleichzeitig ist es wichtig, dass man dem auch ein bisschen Aufmerksamkeit gibt und nicht einfach eine Schmerztablette einwirft, sondern dass es vielleicht auch die Möglichkeit gibt, hier Wärme zuzuführen, ein bisschen das Stresslevel herunterzubringen und hier die Möglichkeit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und seinem Körper die nötige Aufmerksamkeit zu geben, dass man das in dieser Phase des jungen Lebens doch versucht mit zu integrieren. Denn wie viele gerade Frauen sind mit Schmerzmedikation automatisiert irgendwie verbunden, ja. Und wir wissen alle, anti-entzündliche Maßnahmen über die Ernährung oder auch über Omega-3-Fettsäuren sind in dem Zusammenhang ein sehr, sehr wichtiges Tool, was vernünftig ist, keine Risiken hat und mit 2 Milligramm am Tag sehr gut begleitet werden kann.
Werbung. Unsere alpine Lage auf 1700 Metern erfüllt ideale Voraussetzungen für den Erhalt der Gesundheit, die Stärkung der psychischen und physischen Vitalität sowie die Genesung im Sinne der Präventivmedizin. In Zusammenarbeit mit Expertinnen entwickeln wir seit nunmehr 10 Jahren unser Gesundheitskonzept, welches den Wert der Umgebung und die Wirkung der Natur in ihre Vorbeugungs- und Heilmaßnahmen einbeziehen. Bereits nach kurzer Zeit wirkt sich die Lage positiv auf den Körper aus und eine ganzheitliche Regeneration stellt sich ein. Stille als neuer Luxus. Bei uns im Alpha Tauern Health Resort in Österreich. Werbung Ende.
Jetzt zusammenfassend bedeutet das also, dass die Gesundheit bei Frauen stärker phasenabhängig ist? Dass es hier Schwankungen gibt?
Das ist jetzt eine Frage an mich. Ich glaube, letztendlich ist es mir wichtig, dass wir die Frau ein bisschen in den verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung oder ihres Lebens auch sehen. Und das ist nicht nur körperlicher Natur, sondern die mentale Gesundheit gehört dazu, die Emotionalität und natürlich auch in dem Rahmen, wir sprechen jetzt nicht von Stammzelltherapie, um die Ovarien wieder jüngeln zu lassen, wenn die Frau über 50 ist, sondern wir sprechen jetzt hier über die ganz natürlichen Vorgänge im Leben einer Frau. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu ihren beiden Mädchen, die bei ihnen zu Hause leben im Haushalt, sie kommen jetzt in eine Phase rein, die wir reproduktive Phase nennen. Das heißt, sie kommen rein theoretisch in ein Alter, dass sie gebären können, dass sie Schwangerschaften austragen können und letztendlich die nächste Generation dann auch einführen können. Und das ist eine sehr spannende Phase, in der man natürlich als Frau auch sieht, dass hier die Sexualität sich breit macht, dass ich hier Erfahrungen sammle. Und dass das mit sehr viel Emotionalität verbunden ist. Und die Emotionalität ist ähnlich wie in der Tierwelt auch durch unsere Hormone gesteuert. Und je weiter ich in Richtung Ovulation oder Empfängnis, Wahrscheinlichkeit komme, desto mehr ist auch die Frau empfänglich für Emotionen, für Liebe. Und das ist ja das Wunderbare im Leben einer Frau, dass wir hier Phasen haben, die es in der Tierwelt gibt oder möglicherweise auch in der Pflanzenwelt. Aber Entschuldigung, wenn ich das sage, bei Männern nicht so da ist.
Ist so,
und insofern, ja. Die Frau ist was Besonderes. Also, by the way, mein Vater war Wissenschaftler und er hat uns vielen Mädchen zu Hause, hat er gesagt, ihr seid was Besonderes. Das muss ich euch leider als Vater sagen. Und das finde ich, das ist was auch Wunderschönes und ist, also die Phasen einer Frau werden häufig so negativ belegt. Also auch die Menopause oder die Perimenopause. Das ist letztendlich ja auch von der Natur so gekoppelt, dass irgendwo Lebenserfahrung damit kombiniert ist und dass ich letztendlich dann in eine Phase komme, in der ich der jüngeren Generation sehr viele Dinge mitgeben kann. Und letztendlich ist es wichtig, dass wir den Frauen, gerade wenn sie Unterstützung oder Hilfe anklopfen, dass wir das immer kommunizieren. Seht es nicht so negativ. Die Frau ist nicht definiert nur durch ihr Äußeres oder durch ihre Leistung, sondern vor allen Dingen auch, weil sie Frau ist und sehr viele Möglichkeiten hat, ihr Leben zu gestalten.
Ich sehe das genauso. Also diese Folge sollte ja auch eine Hommage an die Frau sein, um das Ganze in ein positiveres Licht zu rücken. Ja. Denn leider ist es so, dass das immer gesellschaftlich negativ, wie Sie gerade gesagt haben, beleuchtet wird, was.
Aber ich glaube, dass viele Frauen darüber noch gar nicht so reden möchten, weil eben das Thema noch nicht so, oder weil das vielleicht viele nicht so verstehen.
Gut, dazu gibt es natürlich sehr viele Aspekte. Das fängt an mit der Partnerschaft. Wie wird die Partnerschaft gelebt? Wie offen wird sie gelebt? Oder wie akzeptiert auch ich sage jetzt mal in dem Fall der männliche Part oder der Part halt zu Veränderungen der Frau. Wir wissen alle, wenn die Hormone nicht mehr diese Peaks haben, die sie in der reproduktiven Phase haben, dass das natürlich optisch möglicherweise auch eine Veränderung im Leben einer, im Aussehen und im Leben einer Frau mit sich bringen. Und hier ist es wichtig, die Frau realistisch zu begleiten und hier auch ihr Möglichkeiten zu geben, dass sie doch ihren Sport regelmäßig machen, die Ernährung entsprechend auf die Bedürfnisse abstimmen. Dass es halt wichtig ist, die Kohlenhydrate sind nicht das von der Wertigkeit, wie wenn wir einen heranwachsenden jungen Burschen, der jeden Tag Fußball spielt mit 10, 11, 12 Jahren, sondern wir haben andere Bedürfnisse, was die Ernährung angeht und was möglicherweise auch zusätzliche Vitalstoffe wie Supplementierung und so weiter angeht. Und hier beginnt in der sogenannten Präperimenopause, wenn es zu enormen Hormonschwankungen kommt, hier gilt es, die Frau abzufangen. Ich glaube, Sie haben auch doch etliches Klientel bei ihren Gästen, die immer wieder wiederkommen und die wissen, hier werden sie bei ihnen abgefangen, hier sind sie willkommen und sie sind zwar ein Jahr älter oder ein halbes Jahr älter, aber sie haben einen Ort, wo sie ankommen dürfen und wo sie möglicherweise mit ihnen auch ein bisschen über ihre Situation sprechen können und mit abgefangen werden. Und sie pushen sie raus in den Sport und in die gute Ernährung und möglicherweise ein Leberweckel noch. Also ich hoffe, dass sie sowas alles machen. Und
alles im Programm.
Es ist ein sehr intensives Programm, was unbedingt notwendig ist, dass wir als Frauen in dieser Phase auch die nötige Wertigkeit bekommen. Es ist nicht einfach und es kann auch niemand, so ein bisschen wie in der Frühschwangerschaft, wenn einem kotterig ist und ein bisschen elend, aber jeder sagt, er sei doch froh, dass ihr schwanger bist und so weiter. Aber die Perimenopause ist wirklich, ich habe das von meinem Lehrer, der Professor Johannes Huber in Wien gelernt, der mal einmal gesagt hat, und das ist wirklich ein prägender Satz, den ich nie mehr vergessen habe. Die Menopause ist das Gemeinste im Leben einer Frau. Und letztendlich ist es eine Riesenherausforderung, sich selbst nicht zu verlieren als Frau und hier auch sein Selbstbewusstsein entsprechend aufzubauen und neu zu erklären und möglicherweise auch andere alternative Wege zu finden, um hier eine Zufriedenheit zu haben in der zweiten Hälfte des Lebens oder auch in einer sehr großen Aspekt des Lebens, was noch vor einem steht, wenn einfach die Familie aufgewachsen ist und die Kinder selbst ihr Leben gestalten. Was haben wir für Riesenchancen als Frau noch mit uns zu gestalten? Wir müssen es nur tun.
Jetzt habe ich noch eine Frage, Entschuldigung, dass ich die Perimenopause, wann beginnt die bei einer Frau? Ist das unterschiedlich oder wie lange dauert die? Oder merkt man dann wirklich als Frau, okay, ich bin jetzt in dieser Phase, wenn es so anfängt, weil mit Schlafproblemen oder ich fühle mich einfach nicht gut oder ich zerdenke alles. Merkt man das als Frau, wann das beginnt?
Also es ist so ein bisschen ein fließender Übergang zwischen Prä, also bevor die Wechseljahre beginnen, beziehungsweise Perimenopause. Das kann man oder könnte man alles labortechnisch im Blut messen, um zu schauen, wie weit, wie nicht. Letztendlich ist es wichtig, auch über Hormonersatztherapien oder Alternativen in dem Bereich nachzudenken, wenn wirklich die Beschwerdesymptomatik so ist, dass der Alltag eigentlich nicht mehr vernünftig durchlebt werden kann. Und hier kann es sein, dass man ein klein wenig Hormon gibt, welches, nämlich das Progesteron, weil wir in der zweiten Zyklushälfte einer Frau, die mitten in den Wechseljahren oder auch in der Perimenopause sich gerade befindet, dann geht Östrogen eher hoch und Progesteron ist so ein bisschen dadurch, dass es ein Missverhältnis gibt, unterpräsentiert. Und das ist der Hauptgrund, dass Schlafprobleme auftreten, dass Stimmungsschwankungen auftreten oder auch so ein komisches, wir sagen dazu Brain Fog, das ist so ein bisschen, ich bin nicht richtig klar im Kopf, also ich schwimme da so ein bisschen. Und hier hilft eigentlich, wenn keine Kontraindikationen da sind, wie jetzt eine Thrombose oder Embolie in der Vorgeschichte oder in der Schwangerschaft, dann kann man ein klein wenig Progesteron geben. Das hat sonst keine Nebenwirkung, auch keine Gewichtszunahme zur Folge, sondern hilft wirklich in der zweiten Zyklushälfte erstmal diese Symptome abzufangen. Das kann sich innerhalb der nächsten Monate plötzlich ganz wieder ändern. Also es ist wichtig, dass die Frauen aufgeklärt sind. Wenn ihr das Gefühl habt, jetzt hat sich wieder irgendwas geändert, kommen, Blut abnehmen, schauen, wo stehe ich im Moment und was können wir zusätzlich noch unternehmen, dass es dir einfach besser geht.
Ja. Was ist da der häufigste Fehler, den Ärzte machen können, wenn die Frau mit solchen Beschwerdemustern zu ihnen kommt?
Gut, ich glaube, wir haben das jetzt schon einige Male angesprochen. Die Perimenopause ist wirklich eine schwierige Phase. Das heißt, die Frau ist jetzt nicht unbedingt so ganz gut drauf oder fröhlich, auch in der Wortwahl oder wie sie so kommuniziert mit dem Arzt. Und viele Ärzte sind einfach, soll ich das sagen, sehr überlastet oder haben da nicht so das Gefühl, das irgendwie mitzubegleiten oder dann auch die richtigen Worte zu finden, sondern es wird halt mit einer Medikation begleitet und fertig. Und das, was die Frau eigentlich wirklich braucht, ist Zuspruch, ist auch eine sehr genaue Erklärung, was in ihrem Körper vorgeht oder möglicherweise sind doch einige Dinge, die man im Alltag einfach in ihrer Situation dann optimieren könnte. Das heißt, es ist wichtig, dass ich Zeit mitbringe zum Zuhören, dass ich in der Lage bin, mich ganz individuell in dieses Leben auch ein bisschen einzudenken, um zu verstehen, wo sind hier Ansatzpunkte, die wir wirklich optimieren können. Und dann sind auch die Frauen zufrieden. Und ich meine, heute haben wir andere Möglichkeiten über Mail oder mal schnell eine WhatsApp, hier gewisse Unsicherheiten auch schnell mal aus dem Weg zu räumen. Und das ist das, was viele, viele Frauen in so einer Phase dann auch brauchen, eine sehr zuverlässige, ehrliche Begleitung.
Da würde ja jetzt vor allem bei Ihnen im Longevity Center in Zürich das Vitality-Programm ins Spiel kommen.
Ja, also das ist ein Programm, was wir kreiert haben, um einfach mal ein bisschen ein Beispiel auch zu geben, was man machen kann. Meine Erfahrung ist, es ist wichtig, doch sehr genau in die Familiengeschichte reinzuschauen, denn häufig leben Eltern und Großeltern aus der verwandten Familie das schon ein bisschen vor. Das heißt, man kann sehen, in welche Richtung ist hier möglicherweise so ein bisschen ein Weak Point, den wir näher betrachten müssten, also Risiken oder in welche Richtung geht eher das Hauptaugenmerk des Älterwerdens rein. Und so kann man sehr schöne Pakete auch schnüren mit Laboruntersuchungen, mit Mitochondrienaktivitätsmessungen, mit Knochendichtemessungen mit unserem IDEXA-Gerät oder auch die Messung der Körperzusammensetzung, dass wir sehen, wie ist die Muskulatur eigentlich aufgebaut, ist möglicherweise auch der Knochen, die Wirbelsäule nicht ganz geradlinig, sondern beugt sich zur Seite, was wir medizinisch Skoliose nennen, dass wir hier spezielle Muskelaufbauübungen im Rahmen der sportlichen Aktivität erklären und empfehlen. Also wir haben hier sehr viele Möglichkeiten, auch individuell die Situation der Frau anzuschauen. Wie jetzt letzte Woche eine Klientin, die lange auf Reisen war und wir haben Messungen gemacht und haben eine verminderte Knochendichte gesehen. Ja, und dadurch, dass sie sehr lange auf Reisen war, muss man natürlich auch davon ausgehen, dass möglicherweise die Ernährung nicht ganz so optimal auf sie abgestimmt war. Und jetzt gehen wir her, ändern die Ernährung, geben einige zusätzliche Stoffe, die Kollagen boosten und damit auch die Knochenstrukturen, und geben ihr ein Sportprogramm auf den Weg, und sie kommt nach einer gewissen Zeit, dass wir das alles kontrollieren. Und das ist ja das, was wir individuell für uns Frauen auch wünschen, dass hier nicht ein Einheitsprogramm ist, was sinnvoll ist im Rahmen, wir waren bei den Kindern oder heranwachsenden Frauen, sondern diese standardisierten Programme können wir bei der älter werdenden Frau in diesem Sinn nicht mehr anwenden. Es macht in meinen Augen, wo wir wissenschaftlich so viel mehr Informationen mittlerweile haben, keinen Sinn, hier standardisierte Programme anzusetzen, sondern es dient uns Frauen langfristig viel mehr, wenn wir detailliert die Situation anschauen.
Das auf jeden Fall kann man. Sich aber online auch an Sie wenden, an Ihr Longevity Center, oder muss man immer persönlich vorbeikommen?
Also was wir häufig machen, weil eigentlich viele, viele meiner Klienten gar nicht hier im Umkreis von 50 Kilometer leben, wir bereiten das sehr gut vor. Und klar, man will erst mal sehen, mit wem hat man es eigentlich zu tun, dass ein Online-Call dann gebucht wird, und je nachdem, in welchem Land, ist dann die eine oder andere Möglichkeit die optimalste. Und vorweg ist es wichtig, dass wir Gesundheitsunterlagen haben, die wir schon vorab geprüft haben, dass auch dann zielgerichteter die Fragen gestellt werden können.
Jetzt habe ich eine Frage zur Muskelmasse. Warum ist die so wichtig für die Frau?
Gut, wir haben sie ein bisschen schon angesprochen, ja, im Rahmen der Knochengesundheit. Und es ist leider so, wir wissen ja, wenn die kleinen Kinder auf die Welt kommen, die stehen nicht. Ja? Die liegen oder versuchen sich so ein bisschen robbenderweise fortzubewegen, wie sie dann irgendwann vielleicht mal versuchen aufzustehen. Warum irgendwann? Weil sie erstmal die Muskulatur entsprechend aufbauen müssen, dass es in eine senkrechte oder eine stehende Position dann auch vorbereitet ist, die Muskulatur. Und mit zunehmendem Alter, eben wenn die Hormone per se, ohne dass ich sie zuführe, weniger werden, leidet vor allen Dingen die Knochengesundheit, also die Knochenstruktur und auch die Muskulatur darunter. Und für uns Frauen ist es so wichtig, dass eben der Gang, die Haltung, die Beweglichkeit aufrechterhalten werden, dass viel mehr Augenmerk auf den Muskelaufbau, also sprich Krafttraining, gelegt wird, als dass ich jetzt in Anführungszeichen nur joggen gehe. Das reicht nicht aus. Es ist wichtig, dass wir neben einer entsprechenden Ernährung, also weniger Kohlenhydrate oder wenig Kohlenhydrate, mit einem sogenannten niedrigen glykämischen Index, also dass wir weniger Insulinbedarf haben, um diese Kohlenhydrate verstoffwechseln zu können, zugunsten einem erhöhten Anteil an Proteinen und dann natürlich Polyphenole in Form von Gemüsen und Beeren.
Also doch ins Fitnessstudio.
Ja, das widerspricht völlig dem alten Bild, dass Frauen nur Ausdauersport machen. Das ist tatsächlich so. Haben jetzt aber auch schon öfters generell gehört, also auch für Männer, um gesund alt zu werden, sprich im hohen Alter auch eine gewisse Lebensqualität zu haben, sollte man doch den Kraftsport vorziehen. Also das ist jetzt in Vergangenheit uns ganz schon wirklich öfters untergekommen.
Gut, ich meine, viele, viele Menschen machen das instinktiv schon richtig. Wir können über gewisse Tests, also bis zuletzt auch die DNA-Polymorphismengenetik, kann man so ein bisschen sehen, in welche Richtung der Körper den besten Benefit hat. Ich kann über ein sogenanntes Herzratenvariabilitätstraining oder VO2max kann ich meine optimale Range, wo ich trainiere, mit welchem Puls und so weiter, mit welcher Kapazität, kann ich sehr schön rausarbeiten, wo ist jetzt die richtige Einstellung für mich. Nur das Krafttraining ist, das ist meine Erfahrung, ist gerade bei Frauen jetzt nicht unbedingt so das Favorisierte, womit ich mich befassen möchte, beschäftigen möchte. Die einfachste Möglichkeit ist die Plank, ja, also richtig mal 5 Minuten in der Plank, ohne dass der Po hochkommt. da bei Ihnen, wenn man Skitour macht oder sonst irgendwas, kommt zurück, Plank. Und dann auch rauf auf die Pilates-Rollen oder was auch immer und dann die Lymphe richtig gut ausrollen. Und dann haben wir doch eigentlich einen schönen Abschluss auch im Tag. Also Muskeltraining, vor allen Dingen Training der langen Rückenstrecker, der Rückenmuskulatur ist für uns Frauen auch, um eine schöne, aufrechte, stolze Haltung bis ins hohe Alter gewährleisten zu können, was ganz wichtig ist. Und genauso wie es auch bei heranwachsenden jungen Frauen ist, ich nenne das einfach Spiegeltraining, ist meine Erfahrung, dass man wirklich sich nicht selbst verliert, sondern dass man hier auch seine eigene Position, seine eigene Wertigkeit behält und sagt, ich trainiere und tu was dafür. Und hier können begleitend nach den entsprechenden Blutanalysen natürlich die Hormone uns sehr gut helfen.
Wenn wir jetzt 10 Jahre weiter vor, also in die Zukunft schauen, wie wird sich die Women's Health verändern?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich meine, jeder weiß ja, wie ChatGPT da von einem Jahr gelernt
hat. Ich nur nie eingeben.
Wir haben hier in der Schweiz, also ich finde das sehr gut und kann das nur begrüßen, sehr harte Richtlinien, was AI in der Medizin anbelangt. Es ist wie ein Medizinprodukt. Und vor allem, wenn AI angewendet wird, auch als Beratende oder als ich gebe euch Medikamenten-Ratschläge, ist es sogar noch strenger gehandhabt. Aber zurückzukommen auf die Frage, ich glaube, es wird sehr viel individueller aussehen, auch was die Hormonsubstitution angeht. Und man wird aufgrund der DNA-Genetik und ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter ins Detail, der Micro-RNA und so weiter, wird man sehr viel individueller auch Möglichkeiten haben, Frauen einzustellen, was die Ernährung angeht, welche Art von Bewegung beziehungsweise welche Möglichkeiten, um die Gesundheit des Gehirnes und der Emotionalität zu trainieren. Und ich bin dem Ganzen ein bisschen zwiespältig gegenübergestellt, weil wir natürlich nicht alles einem Computer überlassen können. Also die zwischenmenschlichen Begegnungen sind, was die Psychologie angeht, so wichtig.
Ja,
und ich denke, das kann uns niemand nicht menschliches übernehmen. Das wird nicht funktionieren, zumindest nicht individualisiert und personalisiert. Wir haben hier bei uns auch eingeführt im vergangenen Jahr, Ende letzten Jahres, die Möglichkeit, Stammzellen, also jetzt nicht nur aus der Nabelschnur, sondern im Fettgewebe, sondern man kann heute auch Stammzellen aus dem Blut, also aus den Bestandteilen der sogenannten Monozyten aufbewahren in speziell zertifizierten Zentren, natürlich auch unter den Prämissen, dass wir gesund sind und keine chronischen Erkrankungen haben. Und hier werden in sehr kurzer Zeit unglaubliche Möglichkeiten da sein, unsere Gesundheit zu stabilisieren bzw. auch zu verbessern.
Und mit dem jetzigen Thema, kann man das in jedem Alter dann machen? Also besser wahrscheinlich, je früher, auf die Stammzellen angesprochen, je früher, desto besser wahrscheinlich, oder? Also wenn man jetzt im jugendlichen Alter ist, sollte man das schon tun? Ist das ratsam?
Das zu storen oder
also
ich arbeite im Moment an dem Thema, auch zu sehen, wann ist die beste Möglichkeit. Also jetzt mal unabhängig vom Alter, dass wir möglichst auch die beste Qualität dann uns entnehmen. Ja. Und letztendlich ist hier natürlich die Wissenschaft noch nicht ganz am Ende. Aber wir arbeiten daran und das ist natürlich dann auch spannend, dass ich sage, ich meine, die jüngere Generation, das werden ihre Kinder auch sein, haben einen ganz anderen Bezug zur Langlebigkeit, wie bleibe ich gesund und so weiter. Wir wissen alle, dass wir mit Anfang 20, sagen wir mal so mit 23, 24, fangen wir an zu altern. Und wir waren alle mal in der Schule, wenn wir da unsere Schulfreunde sehen, die einen sind topfit, die anderen, ja, gut. Also letztendlich, wir haben es irgendwie auch zum großen Teil selbst in der Hand. Das, was uns in die Wiege gelegt ist, das können wir nicht ändern, aber wir sagen dazu an- oder abschalten durch unseren Lifestyle. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen. Kein Mittelmaß, sondern es gibt die Basis. Und das sind nicht die Stammzellen, sondern die Basis. Das ist Bewegung, das ist Ernährung, das ist Schlaf und das ist treff deine Freunde, hab eine gute Familie und pflege einfach deine guten sozialen Verbindungen, die uns zufriedenstellen, die uns ein Füreinander geben, die uns ein Feedback geben, wenn wir jemanden, der Hilfe braucht, einfach Unterstützung geben. Und das ist sowas Wertvolles, was uns vor allen Dingen auch die Forschung der Blue Zones Gebiete gezeigt hat. Es ist nicht nur die Supplementierung oder es ist nicht sind nicht die größeren finanziellen Möglichkeiten, sondern es sind an der Basis sind es wirklich die so einfachen Dinge, die eigentlich jedem gegeben sind.
Das ist wirklich schön zu hören, denn da sind wir mit unserem Hotelkonzept komplett deckungsgleich. Genau die Säulen, die Punkte, was Sie gerade genannt haben und wir sprechen damit natürlich eher die Best-Ager an, aber auch spürbar jüngere Leute. Also das ist doch ein Thema, das jetzt zum Glück jüngere Menschen schon anspricht, die sich darüber Gedanken machen. Aber es ist auch schön zu hören, dass es unter Anführungsstrichen relativ einfach sein kann und es jeder selbst in der Hand hat.
Es hat jeder selbst in der Hand und vor allen Dingen, um jetzt zurückzukommen auf unser Kernthema, es ist wichtig, dass man der Frau auch in der Gesellschaft mit zunehmendem Alter trotzdem die Wertigkeit zukommen lässt, die ihr gebührt. Und wenn das in der Gesellschaft angekommen ist, ist auch die Frau an sich, fühlt sich akzeptierter, in einem gewissen Lebensabschnitt auch mit all den Zeichen, die ein zunehmendes Alter uns einfach von der Natur aus gibt. Wir können das sehr gut führen. Wir können durch unseren Lebensstil, durch unsere Pflege, durch unser Weglassen, sprich Fasten oder auch mal, ich glaube, in Ihrem Haus wird es auch angeboten, dass man gewisse Detox-Programme macht. Und dass man hier wirklich Sorge trägt, dass ich bestmöglich mit meinem Körper und auch mit einer inneren Zufriedenheit umgehe.
Das ist schön, ja. Das stimmt. Wenn unsere Zuhörerinnen heute nur eine Sache mitnehmen, welche wäre das?
Ja, wir haben Women's Health als Thema. Und für mich ist es ganz wichtig, und das ist auch das, was ich, wenn ich Frauen hier bei uns begrüße, dass sie wirklich für sich verstehen, dass sie nichts falsch machen, sondern im Grunde genommen ihre Situation, ihre medizinische Geborgenheit optimieren können, und zwar selbst optimieren können, und dass hier Mittel und Wege sind, die sie unterstützen können, und dass sie nicht einfach irgendeiner Situation ausgeliefert sind, sondern eine Person finden können, die rausarbeiten kann aus medizinischer Sicht, aber auch im Rahmen des gesamten Lifestyles, dass man hier optimieren kann und letztendlich sehr viel Optimismus auch in diese Phase des Lebens reingebracht werden muss. Das muss sich ändern. Und das ist letztendlich, ja, wir wissen also, es ist die Gesellschaft, die sich da auch in der Sichtweise ändern muss. Und insofern, das ist ein Riesenthema. Deswegen kann man das nicht einfach mit einem Satz umschreiben, sondern das ist mehr als abendfüllend, ja.
Ja, ein wunderbarer Abschluss, würde ich sagen. Ich denke, dass wir sehr vielen Frauen, aber auch vielleicht eventuell Väter und Partner ein bisschen einen Blick in einen breiteren geben ja, konnten, um auch ein gewisses Verständnis in der Männerwelt zu geben. Das finde ich auch sehr wichtig. Vielen Dank, Frau Dr. Pfeiffer, für das inspirierende Gespräch. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden auch sehr gespannt an dem ganzen Thema, vor allem auch bei Ihnen dranbleiben, was sich da noch so ergibt in Zukunft. Mhm. Und vielleicht hören wir uns dann noch einmal. Vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank. Es hat auch uns sehr viel Spaß gemacht hier. Und wir bleiben in Kontakt. Danke.
Alles Danke. Gute. Vielen Dank.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund!